Die Anklage lautet schlechter Filmgeschmack und Unkenntnis über die Filmklassiker. Unbekanntes, vergessenes James-Bond-Lied? Oder was?
Was?
Herzlich willkommen zurück im Knast, herzlich willkommen zurück zu Schorschen lebenslang, James-Bond-Special Nummer 18. Ich bin der Tobi und heute mit mir dabei, der Bernd.
Ja, ich bin wieder wach, ja.
Und der Tom.
Ja, ich auch, weil der Morgen, der stirbt ja nicht. Ey.
Um euch aufzuwecken, probiere ich jetzt hier live ein Bier einzugießen und ein dementsprechendes Geräusch zu reproduzieren.
Ah, okay, warte.
Ja, ging, habt ihr das gehört?
Ja, so gegen Ende hin kam ein bisschen was.
Ich hab hier einen Aufschlag.
Aber das Perlen also, kam jetzt nicht rüber. Es ist jetzt gluck, 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 gluck. Das war ja schön zu hören, ja, aber das.
Das ist das Getränk nach dem Bad am Mittag.
Aber wir sind ja nicht, wir sind bald bei Mitternacht, ja.
Ehre dieser Serie. Ehre, Ehre, Ehre.
Ehre, genau.
Ja, heute reden wir über Tomorrow Never Dies, der Morgen stirbt nie. Fun Fact, das ist mein allererster Bond, den ich im Kino gesehen habe. Ja. Damals im Urlaub an der Nordsee, im Deichkino in Schillig, welches es nicht mehr gibt. Das war ein sehr kleiner Saal. Ich glaube, wir waren vielleicht 3 oder 4 Personen im Kino. Und die Kinoleinwand, also wenn wir jetzt nächste Woche den Beamer bei uns hier aufbauen, dann ist das größer. Okay. Das war damals, also wenn heute so ein, es war schon Leinwand und so, aber wirklich nicht besonders groß. Aber das war der allererste Bond, den ich im Kino gesehen habe. Im Jahr 1997. Der Film ist
ein sehr gutes Jahr.
Ein sehr gutes Jahr, besonders
spieltechnisch. Final 7 kam raus. Oh. Ja.
Der Film ist 119 Minuten lang, FSK 16. Die Regie ist von Roger Spottiswoode, der unter anderem gemacht hat Scott und Hooch. Mit Tom Hanks. Stopp oder meine Mami schießt. Ja. Das ist mit Sylvester Stallone, ne?
Ja, ja.
The Sixth Day.
Oh mein Gott.
Mit unserem Arnie. Aha. Und das war's. Danach noch ein paar unwichtige Filme. Das hat Roger Spottiswoode gemacht. Dann haben wir das Drehbuch ist erneut von Bruce Feirstein, der auch schon den Vorgänger und den Nachfolger geschrieben hat. Dann haben wir hier, die Musik ist von David Arnold, Titelsong, gesungen von Sheryl Crow. Er ist wirklich einer, also rein subjektiv einer der vergessensten James-Bond-Songs. Keine Ahnung. Alle anderen James-Bond-Songs, gerade von den Brosnan Bonds, sind mir präsent. Tomorrow Never Dies leider nicht. Die Kamera ist von Robert Elswit, der hat gemacht unter anderem Boogie Nights, Magnolia, Punch Drunk Love, There Will Be Blood, Mission Impossible Phantom Protocol und Mission Impossible Rogue Nation, also 4 und 5. Und zuletzt Skyscraper, das ist, glaube ich, ein Film mit The Rock. So ein klassischer The Rock Action Blödsinn.
Jetzt, wo du gerade The Rock sagst, das Video wird, glaube ich, diese Woche ziemlich wieder steil gehen. Und die Zungenpritschler werden auch zurückkehren nach 2 Jahren. So gefühlt.
Ja, sehr gut. Der geil, Schnitt ja. ist von Michel Arcan. Der hat gemacht Emporte-moi, nimm mich mit. Ein Hauch von Sonnenschein, The Art of War. Auch The Sixth Day, der Arnie-Film, das Johannes-Evangelium und zuletzt Delivre-moi, also auch Französisch. Ist ein kanadischer, aus dem französischen, kanadischen Teil. Ihr wisst, was ich meine, aus Quebec.
Ja, ja, ja.
Wie bei unseren Specials üblich, werden wir natürlich die Leute nicht nochmal vorstellen, die erneut auftreten. Das sind in dem Fall wieder James Bond, M, Q, Miss Moneypenny. Genau. Wir haben aber dafür...
Und der Wade.
Und der Wade, der wieder auftritt, genau, Joe Don Baker. Als Elliot Carver, den Hauptbösewicht, haben wir Jonathan Pryce.
Übrigens ja. auch mit der Stimme, der Synchronstimme ja. von Doc Brown, ja. Von Christopher Lloyd.
Wie heißt er?
War ich super.
Wie heißt er? Lutz Mackenzie, ja. Es ist leider uncool, weil man in allen möglichen Szenen immer Doc Brown vor Augen
ja.
hat.
Ja, ja.
Das
ja.
ist ein Problem der Synchro. Man müsste es dann nochmal ja. im Original gucken. Habe ich aber nicht gemacht. Ja. Er hat mitgespielt bei Brasil, Jumpin' Jack Flash, Glengarry Glen Ross, Evita, Ronan und zuletzt natürlich auch, wenn wir wieder bei Game of Thrones, da hat er den anderen Priester da gespielt, ich glaube 5., 6. Staffel von der Kirche da, ein von so einer Art Papst. Und passend dazu hat er auch noch in die zwei Päpste hat er den Franziskus gespielt. Ja, er hat den Franziskus gespielt. Ich habe gerade überlegt. Anthony Hopkins hat Benedetto gespielt und er hat Franziskus gespielt. Ist natürlich auch schon 20 Jahre nach James Bond. Dann haben wir in der Rolle der Violin Michelle Yeoh. Malaysische Schauspielerin mit chinesischen Wurzeln. Hat auch viele China-Hongkong-Filme 80er, 90er gemacht, also die kann wirklich Martial Arts.
So hat der Tiger and Dragon gemacht?
Ja, der Tiger and Dragon nach James Bond. Also James Bond war so ihr Durchbruch in auf der Welt quasi. Mhm. Er hat danach Tiger and Dragon gemacht, die Geisha 2005, Sunshine, die Mumie, das Grabmal des Drachenkaisers, Karate Kid, diese Neuauflage mit dem Sohn von Wilhelm Schmidt. zuletzt natürlich bei Guardians of the Galaxy hat er noch eine kleine Rolle gehabt. Star Trek Discovery hat sie ja die Captain Georgiou gespielt und ist jetzt auch im MCU angekommen, hat bei Shang-Chi mitgespielt.
Der vor
dem Monat ins Kino kam.
Ja, vor allem das Heftige ist, ne? Ich kenne auch alle, ich kenne so viele ihrer China-Filme, Alter.
Ja, Tokyo Power Man, Power Man 2, In the Lane,
Police Alive Story,
Beauty, Police Story, Tai Chi, Wing Chun.
Heroic Trio kenne ich sogar.
Ja.
Silver Hawk. Alter, die Lady, Alter, die hat, stimmt. Deswegen kam die auch echt die ganze Zeit so bekannt vor.
Ja, war ist eine der bekanntesten da aus dem ostasiatischen Martial Arts Kino zu der Zeit.
Ja, die ist echt.
Dann haben wir die ich in der letzten Folge meinte, die ich immer mit der Xenia Honor Top so ein bisschen ähnlich aussehen.
Ja.
Paris Carver, die Frau von Elliot, gespielt von Terry Hatcher. Terry Hatcher natürlich bekannt als Lois aus Superman, Abenteuer von Lois und Clark von 93 bis 97. Und natürlich Desperate Housewives, wo sie eine der Housewives gespielt hat. Ach, wie hieß sie dann gleich noch?
Warten Sie.
Die Hausfrauen, sie hat die Susan Meyer gespielt, wo sie, glaube ich, auch schon, also ich weiß nicht, ob sie da dieselbe Synchronstimme hat, auf jeden Fall hat sie eine sehr ätzende Synchronstimme. Sehr ätzend. Weil sehr hoch und sehr kratschig. Sonst so Kino, was hat sie noch kinomäßig? Spy Kids. Also Kino war danach nicht mehr so.
Tango und Cash hat sie gemacht.
Tango und Cash hat sie gemacht, genau, das ist aber schon 1989. Genau, Terry Hatcher. Dann haben wir in der Rolle des Henry Gupta, dieses Wissenschaftlers, es muss ja immer in einem Bond-Film einen verrückten Wissenschaftler geben, gespielt von Ricky Jay. Und Ricky Jay ist amerikanischer Zauberkünstler und Experte für die Geschichte der Zauberkunst und Freakshow-Attraktion.
Okay.
Hat, den sehen wir sogar nochmal, er hat auch bei Boogie Nights mitgespielt, auch bei Magnolia mitgespielt und wir sehen ihn noch in Prestige von Christopher Nolan, Meister der Magie.
Okay.
Mhm.
Dann haben wir natürlich gespannt. In der Rolle des Stamper Götz Otto. Natürlich ist der Böse wieder ein Deutscher, also der Gehilfe.
Natürlich.
Ja, was hat er gemacht? Iron Sky natürlich, ne? Nazis hinterm Mond. Alle möglichen Serien. Polizeiruf. SK Babies.
Alter!
Soko 5113, Rosamunde Pilcher, Tatort. Alles Mögliche. Wir sehen ihn auch noch in Schindlers Liste. Da hat er auch eine kleine Nebenrolle gespielt. Neben Semmelrogge zum Beispiel.
Er hat aber Asterix und den Wikingern eine Sprechrolle gehabt.
Ja, alles Mögliche hat er hier. Ich hatte hier eben noch eine, genau, Dragon Ball hat Evolution hat auch eine Sprechrolle gehabt. Der Untergang, also auch viele Nazis gespielt. Ne? Ja. Ja. Moment, der aktuellste Film von ihm ist der Bondelkramer und die ewige Liebe. Der Bondelkramer. Was ist das für ein Film? Originalsprache Deutsch in Klammern Bayerisch.
Ja, das ist glaube ich dieser Film. Ja. Da haben sie auch Werbung gemacht, wo der Typ da ganz in Schwarz ist und über den Zaun fliegt da.
Das ist von Bully Herbig der neueste Film,
ja,
glaube ich.
Ja, ach, ja. Scheiße.
Ja, okay, vergessen wir das lieber ganz schnell wieder. Und zuletzt habe ich mir noch hier den Dr. Kaufmann rausgesucht. Oh, ja. Vincent Schiavelli, weil wir den auch noch mal sehen werden. Der hat mitgespielt bei Einer flog übers Kuckucksnest. Mhm,
genau.
Und danach Ghost-Nachricht von Sam.
Ja. Der hat so ein markantes Gesicht, ne?
Ja, ja, Mann.
Das ist Wahnsinn. Ja. Der hat mich direkt an Uke erinnert. Hier von
damals
Rocket Beans TV, wo er jetzt, glaube ich, nicht mehr ist. Weiß nicht, was er jetzt macht, aber...
Jeder kennt ihn natürlich aus der Reifenwerbung mit Sebastian Vettel. Uke, ja.
Ja. Und das könnte echt sein Vater sein, ne? Keine Ahnung. Wahnsinn.
Alter, Batmans Rückkehr hat er noch mitgespielt. Denn hier wirklich Serien, ne? Madlock,
Alter,
Miami Vice, Cold für alle
Fälle. Da ist mir eine Serie aufgefallen, die sich, wie heißt die nochmal, Tötet, bla. Dieses bisschen komische lila Kuscheltier.
Ist das Tötet Smoochie?
Ja, kann sein. Gott, habe ich nie gesehen, weil ich, das weiß ich nicht. Hat denn einer gesehen von euch?
Nee.
Nee, das ist mit Danny DeVito und Robin Williams. Und der Morten. Das ist FSK 16, der Smoochie von 2002.
Ich habe keine Ahnung.
Okay, das muss ich mir mal auf die Liste setzen. Ja, das war Vincent Schiavelli. Tomorrow Never Dies hat auch keine Oscar-Nominierung. Ich glaube, das wird es auch relativ selten. Vielleicht nochmal für einen besten Song oder so. Naja. So, vorweg, ich hatte den Film relativ schlecht in Erinnerung. Also, beziehungsweise nicht so gut, und ich wurde heute positiv überrascht, als ich den Film geguckt habe. Es fängt da an, wir sind wieder an der, also nicht in Russland, aber an der russischen Grenze auf so einem Schwarzmarkt für Waffen.
Mhm.
Und wir sind bei M und ihrem Staff und irgendwelchen Generälen, die halt irgendwie das Ganze mit Kameras und Satellitenbildern überwachen und da feststellen, dass so ein Dechiffriergerät dort gehandelt wird.
Genau.
Und um die ganzen Terroristen, wir wissen, dass Bond, also beziehungsweise einer ihrer Männer, sagt M, ist da im Einsatz.
Der weiße Springer.
Genau, weil dann gibt der General den Befehl an ein Schiff von der Kriegsmarine hier, könnt diesen Markt bitte beschießen, haben wir gleich so und so viele Terroristen plus Waffen, alles Asche aus dem Weg geräumt. Schwarzer König an weißer Läufer. Dame schlägt Springer auf E7, möchte ich da nur einmerken.
So ungefähr, ja.
Das ist auch so geil, wie denn auf diesem Schiff es so einen Schalter gibt, wovon Frieden auf Krieg geschaltet wird. Peace, war. Er legt einfach den Schlüssel um und dann ist Krieg.
Was? Ja, so läuft das.
Was allerdings da wieder richtig, das Einzige, was richtig kacke aussieht, alles, was danach kommt an Effekten, sieht gut aus, ist diese Rakete. Wir verfolgen den ja, diese eine Rakete vom Abschuss des Bootes, so über die Täler und Berge und Hügel und so weiter. Und das sieht ein bisschen schlecht aus, wie es animiert ist. Auf jeden Fall sehen Sie dann, nachdem die Rakete abgeschossen ist, es befinden sich Nuklearsprengköpfe auf diesem Markt.
Nukular. Das Wort heißt Nukular.
Jetzt habe ich gerade vorhin Homer hier von meinem Soundboard leider gelöscht. Schade. Damn. Die Rakete, die im Anflug ist, kann nicht mehr zerstört werden. Wir sehen dann den weißen Springer, Bond, wie er das infiltriert. Und er soll da eigentlich abhauen. Es gibt hier gleich, ich meine, wo will er auch hin abhauen in der Zeit? In 9 Minuten oder was? Wie weit kommt er da? Also er ist dann auch tot, egal. Er probiert dann halt diesen Jet, mit den Nuklearsprengköpfen da wegzubekommen, kapert den Jet und dann gibt's erstmal wieder, wie bei Pierce Brosnan üblich, Ballerei. Richtig, ja. Ballerei.
Ja.
Sieht auch alles geil aus. Er benutzt die Bordkanonen und Bordraketen, um da halt sich da freizuschießen und kann gerade so noch entkommen. Wird dann in der Luft
noch. Allerdings in der Luft noch verfolgt.
Richtig, er hat noch einen hinten drin, der ihn probiert zu erwürgen, den er dann auch
mit dem Vorspiel beabsichtigt.
den er mit dem Escape-Dingsbums hier mit dem Schleudersitz halt in den über ihn fliegenden Jet katapultiert.
Das fand ich ziemlich lustig. Abstürzt. Das sah witzig aus, ja.
Zack, boom. Der war gut. Ja.
Und dann kommt das Intro.
Ziemlich Röntgenerik.
Ich habe mir auch geschrieben.
Ziemlich durchsichtig, so rum.
Cyberspace, Mikrochips und Röntgen. Das waren entweder diese typischen Schaltkreise, so, die man so kennt von Computerplatinen. Viel Cyberspace, jetzt sind wir noch cyberspaciger. Nachdem Internet letztes Mal nur Chat war, jetzt sind wir richtig im Cyberspace angekommen. Und Röntgen, wir sehen alles irgendwie, die Waffen, die halt durchgeröntgt werden, geröntgt werden. Ja, und dazu dieses einschläfernde Lied.
Ja, das Lied ist echt nicht gut.
Es geht weiter. Wir sind im südchinesischen Meer an Bord eines britischen, wie heißt die, Devonshire oder so ähnlich, HMS Devonshire. Und sie werden von chinesischen Mix abgefangen oder aufgefordert, hier, ihr seid hier in chinesischen Gewässern, dreht mal lieber um, sonst gibt's eure Fresse. Weil, können wir schon mal vorweg sagen, die GPS-Daten wurden verfälscht von dem Bösewicht, die so ein System haben und dadurch denkt die Devonshire, sie wären noch irgendwo in neutralen Gewässern, sind allerdings, ich glaube, 70 Meilen weiter weg von dem Standort, wo sie denken, dass sie sind, also kurz vor der chinesischen Küste.
Ja.
Und was macht Carver mit seinem fantastischen Stealth-Katamaran-Boot? Er versenkt das britische Schiff mit so einem Drill-Torpedo.
Und
schießt einen MiG ab mit einer Rakete. Das simuliert quasi einen Krieg oder einen Konflikt zwischen diesen beiden Parteien, zwischen China und England. Und gleichzeitig sehen wir Carver, wie er auf seinem riesengroßen, auf seiner riesengroßen Leinwand mit einer kleinen Tastatur, wo er einfach wahllos drauf rumtippt und Schlagzeilen halt für seine Zeitung eintippt, was natürlich total unrealistisch aussieht.
Ja. Übrigens, der Captain von den Amis, nee, von den Engländern, der auf dem Schiff da war, der hat die Stimme von Data gehabt. Und der Captain von dem Katamaran hatte die Stimme von Nicolas Cage, also die Deutsche. War echt sehr, also dieser Film ist so Synchronsprecher Abfuck hoch 12,
Alter. Abfuck. Detlef Bierstedt, Wolfgang Völz. Ach genau, Wolfgang Völz hat den Admiral im Dings gesprochen. Den Weißer Springer, der den Befehl gibt.
Genau.
Links, der von Wolfgang Völz gesprochen. Jawohl. Was, das haben wir beim letzten Mal auch ganz vergessen. Pierce Brosnan wird natürlich von Frank Glaubrecht synchronisiert, dass die gleiche Stimme ist wie Kevin Costner.
Daher. Okay.
Das war auch noch so.
Kevin Costner, Alter. Waterworld.
Der beste Film von ihm.
Ja, und das Schlimme ist, da wollen sie eine Serie jetzt draus machen, ne?
Gut, wir sehen also Elliot Carver, Kopf der Carver Media Group, wie er da in seinem Newsroom halt britisches Schiff versenkt und so weiter und so ein bisschen.
Quasi Phase 1 beendet.
Phase 1 beendet. Wir dann auch noch, ist das die Szene, wo er dann auch seine Korrespondenten sieht und dann immer, was haben wir da, was haben wir da? Ach hier, wir haben noch dieses Video von dem Präsidenten.
Genau, er geht ja dann da weg von dem Dings, geht in den anderen Raum, um sich mit denen zu treffen, was jetzt gerade alles Aktuelles ist. Und dann merkt man schon, dass er sehr viel manipuliert halt, ne, mit den Medien.
Weiß ich, ob er, nee, das kommt später, dieses Zitat von William Randolph Hearst. Geben Sie mir die Bilder, ich gebe Ihnen den Krieg. Das sagt er, glaube ich, später irgendwann. Ne?
Das sagt er später.
Also das Klassische, ja, wie vielleicht, also deswegen ist der Film vielleicht auch bei mir so gut heute angekommen, weil er halt super aktuell ist, ne? Gerade was so Fake News und so weiter angeht. Ja. Die Macht der Worte ist halt einfach stärker als die Macht von Waffen. Kannst heutzutage alles Mögliche irgendwie in die Welt setzen. Und du hast ja Rupert Murdoch mit Fox News und was jetzt hier Breitbart und so ganzen RT Deutsch, der Kanal, ja, der jetzt gerade letzte Woche hier in Deutschland gesperrt wurde, russische Propagandasender, ist ja wirklich absolut aktuell. Der Film ist 20 Jahre alt, 25 Jahre.
Ja.
Okay. Wir schalten um zu Commander Bond,
der zungenfertige
Dänisch-Lehrling. Dänisch-Sprecher. Der von seiner Dänischlehrerin, es gibt den ersten Tunnel.
Es gibt einen Tunnel.
Definitiv gibt es einen Tunnel. Wenn es nicht schon einen davor gab.
Ja, wahrscheinlich schon. er bekommt den Auftrag von M, Elliot Carver, in Hamburg zu besuchen, weil der den gleichen Abend irgendwie sein News Network, seinen TV-Sender quasi an den Start bringt.
Ja, aber vielleicht
darf ich jetzt ganz kurz. Ja, da habe ich jetzt eine witzige Anekdote, ich hatte es ja im letzten Teil schon gesagt, in der Folge davor, wegen meiner Tante, die wohnt ja in Hamburg und arbeitet beim NDR, also beim Norddeutschen Rundfunk, und die hatte mir mal erzählt, dass sie quasi direkt so auf dem Weg zur Arbeit war, an einer Ampel stand im Auto und neben ihr im Taxi halt der Pierce Brosnan saß, wahrscheinlich gerade zu der Zeit, wo dieser Film gedreht wurde, ja, also muss ja dann, ne?
Wahrscheinlich. Ja,
sehr war schön. War
ziemlich witzig. Guckte sie darüber und sah ihn. Und ich glaube, er hat auch noch so zurückgewunken, keine Ahnung.
Charmant. Sehr interessant.
Ja. Nee, aber bevor du jetzt weitermachst, wir sollten vielleicht erstmal erwähnen, Bond wird ja erstmal zum MI6-Hauptquartier gerufen, weil dort der englische Großadmiral oder whatever der auch ist, da ist und die Situation erstmal erläutert wird, dass halt das passiert ist, dass das im chinesischen Meer stattgefunden hat und dass die Engländer jetzt ihre gesamte Flotte nach China senden wollen, um da jetzt halt wirklich Bambule zu machen.
Ja.
Und aber M noch nicht davon überzeugt ist, dass das so passiert ist, weil sie ein komisches Signal aufgefangen haben, was sie sich nicht erklären können. Sie ist aber noch nicht weiter erläutert. Und die Zeitung im Endeffekt kommt, die Carver gehört, wo dann schon die News drin ist, dass vor 16 Überlebende gibt von diesem ganzen Massaker und dass dort chinesische Waffen benutzt worden sind, um die anderen zu töten. Und daraufhin sind sie ja sich dann erstmal alle einig, dass sie jetzt da Bambule machen, und M kriegt jetzt noch 48 Stunden, um herauszufinden, was passiert ist, bis die Flotte halt da ist, weil sonst gibt's Action.
Richtig, genau.
Ja, und dann sitzt ja M mit ihm noch im Auto und erzählt ihm, dass dieses Signal von Carver kommt und er dann jetzt nach Hamburg soll und auf diese Medienparty von ihm soll, und wir aber da noch erfahren, dass Bond mal was mit der Frau von Carver hatte.
Richtig, mit Paris Carver. Ja, das ist aber schon lange her, meint er irgendwie so. Und er soll seine alten Kontakte aufwärmen oder irgendwie sowas, sagt
sie. Genau.
Und dann geht's nach Hamburg, wir sind am Flughafen oder irgendwo, und wir sehen Q in der Rolle eines Mietwagen. Gibt's Avis eigentlich noch? Gibt's die noch?
Avis? Was? Ich glaube schon.
Avis, ja klar, gibt's noch.
Echt, die gibt's noch?
Avis gibt's noch. Irgendwie ja, Avis gibt's noch.
Okay, gibt's tatsächlich noch. Naja, Q getarnt als Avis-Mitarbeiter, der ihm den neuen Wagen bringen
will. Die Szene ist schon wieder echt geil gewesen.
Ja.
Und dann sehen wir...
Ach so, ja? Darf ich noch ganz kurz noch... er ist aber zu dem Meeting gefahren mit dem Aston Martin dieses Mal noch. Also der Aston Martin ist diesmal vorgekommen. Wenn nur kurz, aber er war da.
Stimmt, ganz kurz. Und jetzt sehen wir eigentlich, ich glaube, das hässlichste aller James-Bond-Fahrzeuge. Ja. Ein fucking 7er BMW. Alter, wer ist auf diese Idee gekommen, dieses, ich sag, wie es ist, ein Rentnerauto für James Bond zu verwenden?
Tja,
Alter, aber dafür...
Shit.
Who pays most, ja.
Aber dafür hat dieses Schätzchen ganz schön viel unter der Haube und versteckt.
Ja.
Ja.
Also, ja.
Ja. Raketen, selbst aufblasbare Reifen und natürlich die bekannte Handy-Fernsteuerung. Also seiner Zeit auch gute 20 Jahre voraus. Mittlerweile gibt's das tatsächlich.
Ja.
Hier halt schon ein bisschen weiter vorher.
Am besten ist die Szene, wo Q mit den Versicherungen um die Ecke kommt.
Ja, Ja.
Also bei sie 3-4 verschiedene Versicherungen, die brauchen sie diese? Ja, wäre notwendig.
Gegen Personenschäden?
Man weiß ja nie.
Ich hoffe nicht. Er sagt natürlich auch, er soll das Auto wieder heile zurückbringen.
Ja.
Und er sagt dieses Mal, glaube ich, zum ersten Mal zu ihm, seien Sie nicht so kindespont.
Ja,
ich glaube. Wo er ihm da angibt mit der Autosteuerung, weil Q versucht ja erst das Auto zu fahren, was nicht so klappt, und gibt dann Bond die Fernbedienung. Ja, probieren Sie mal, da brauchen Sie 1-2 Stunden, um da klarzukommen, und Bond macht erstmal Action sofort mit der Steuerung und sagt dann zu Q, ich glaube, ich komme damit klar.
Ja, sehr, sehr geil. Wir sind dann abends bei Carver auf der Party. Dort stellt er sich auch als Bond James Bond vor.
Genau.
Wir sehen auch gleichzeitig Wai Lin, die sie als Journalistin in einer chinesischen Zeitung ausgibt.
Mhm.
Und wir sehen auch dann das erste Treffen mit Paris, Carver, und er trinkt einen Martini. Also auch
genau.
Haken dafür. Ja. Was passiert?
Stichelt so ein bisschen den Mr. Carver, ne?
Ja.
Von wegen, was würde passieren, wenn man absichtlich irgendwas gefälscht hätte, damit das so passiert und so. Naja.
Ja.
Also Bond weiß Bescheid und der Carver merkt auch, ups, da weiß einer Bescheid.
Da weiß einer Bescheid. Und ja, deswegen gibt es gleich den Auftrag an Stamper,
ja.
Der ihn mit seinen Spießgesellen irgendwie foltern soll, ausschalten soll. Bond kann allerdings da entfliehen aus diesem Kampf,
ja.
Und macht erstmal schön den Strom aus, während Carver gerade seine große Rede zum Launch seines TV-Senders hält, da groß hier, dick und fett, hier gibt's das neue, Strom aus, Empfang gestört. Ja.
Carver ist ziemlich pisst. Ziemlich pisst.
Ziemlich pisst.
Weil alle ihn jetzt quasi so ein bisschen durch den Dreck ziehen da, also die Medien. Dass seine Premiere nicht so gut geklappt hat. Bond guckt sich das ja so ein bisschen oder hat sich quasi die Nachrichten dann so im Hotel angeguckt.
Im Atlantik, wo hier unser Udo Lindenberg wohnt, wenn nicht gerade, ich glaube, da musste er ausziehen, als Corona war. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er mittlerweile wieder da ist. Da wohnt Udo.
Ja. Paris wird. Ende vom Lied ist, Paris wird zu ihm geschickt. Als Köder soll ihn nur ausquetschen, aber er quetscht etwas in ihr aus.
Alter, das ist schon wieder so komisch.
Der nächste Tunnel, und ich habe mir schon wieder
aufgegeben. Ja, es ist eine Umschreibung, Bert.
Hier ist es, Hoffi, hier ist es. Schmalzmusik beim Knutschen. Also als sie küssen, Alter, ja, okay. Wirklich so vom Winde verweht. Was zum Teufel ist das für Musik hier, ey? Das war die Szene, die ich Anfang von GoldenEye eigentlich meinte, was aufgeschrieben hatte. Okay. Es gibt irgendwann einen Tunnel. Und Elliot... Ja. Was habe ich mir aufgeschrieben? Elliot weiß, dass sie weiß, dass er Agent ist.
Genau, ja, er sieht quasi, er sitzt ja mit dem, wie heißt er nochmal, diesem Gupta, da vor den Monitoren, der sich da auch gerade reinhackt in irgendwas. Und da sehen sie ja, oder sehen sie sich so eine Videotonaufnahme an, wo die Paris sich mit Bond unterhält und sie sagt ja, na, James, schläfst du immer noch mit der Waffe unterm Kissen und so. Und da merkt er halt, okay, die kennen sich. Und ja, hatten auch mal was miteinander.
Genau, und sie weiß, dass er Agent ist und hat es ihr nicht gesagt. Das ist der eigentliche Verrat. Ist ja nicht, ne?
Genau.
Dass er mit ihr geschlafen hat. Okay, Verrat groß genug, aber dass sie verheimlicht hat, dass er ein Agent ist.
Ja. Ja, da soll sie erstmal zum Arzt.
Dann soll sie erstmal zum Arzt. Und dann, ich weiß gar nicht, dann geht's in dieses Labor, wo er diesen Dechauffierkasten.
Also die Paris erzählt quasi Bond, wie er in dieses Gebäude reinkommt, durch eine Dachluke und so. Und da, sie geht ja dann weg und nächste Szene ist ja dann quasi, wo ihr dann quasi ins Gebäude oben reinsteigt.
Richtig.
Und das ganze Gebäude. Ist so witzig, wo er dann quasi in dieses Büro kommt von dem AJ, dann da erstmal alles absucht. Vorher kommt ja noch irgendwas von wegen ja hier dieser Satellit ist 300 Millionen Euro teuer oder sowas, keine Ahnung. Den er dann irgendwie da am Ende umschmeißt, einfach so mit der egal, er ist auf jeden Fall in diesem Büro und sucht dann quasi nach irgendwelchen tollen Sachen, die ihm da irgendwo belasten können. Und dann sieht er dieses Bild, wo dieser Tresor ist, und macht diesen Tresor auf. Und was liegt da drin? Na, Blitz-Ilu.
Ja, ja, stimmt. Also nicht nur das sowieso. Sehr viele Zeitungen, Welt am Sonntag, Hamburger Abendblatt oder sowas gezeigt wird. Natürlich liegt da noch eine Blitz-Ilu drin.
Meine Fresse, Alter.
Gibt's die Blitz-Ilu überhaupt noch?
Das möchte ich jetzt nicht googeln.
Ich google mal.
Google mal, Tom. Ich hole mir das, ich will, mach du das.
Blitz-Ilu. Mal gucken.
Kann sein, dass sie eingestellt wurde. Mit der Super-Ilu zusammen. Ich glaube, die gibt es auch nicht mehr.
Gegründet 1993, warte mal. 1993 wurde sie gegründet. Ende 2005.
Ja. Siehste, wurde sie eingestellt.
Ab 2006 übernahm der Pablo Möwe Verlag die Illustrierte. Moment.
Es geht noch weiter. Wir müssen ja unseren die pädagogischen Redaktion Auftrag.
Wurde geschlossen und die Hamburger Redaktion wurde geschlossen und die Ausrichtung wurde in Richtung Hardcore geändert. Oha.
Oha.
Daher durfte sie nun auch nicht mehr frei im Verkauf angeboten werden, sondern war nur noch auf Nachfrage für Erwachsene zu erwerben.
Zu initiiert, nur unter Ladentisch.
Vor 2008 wurde die Zeitschrift eingestellt.
Ah,
also war sie quasi noch 3 Jahre für besondere Kunden erhältlich.
Besondere Kunden.
Interessant, ja.
Ja, was er hier nicht alles lernt. Hä? Also, ja, bitteschön.
Ne?
Schreibt's in euer Berichtsheft.
Wir fragen euch später ab, Folge 26. Wenn es um die Musik und so weiter geht, dann fragen wir solche Sachen ab.
Ja.
Er kann auf jeden Fall diesen Déchauffierkasten stehlen und das ist ja eigentlich auch die Druckerei von Der Morgen, ist ja Tomorrow heißt die Zeitung in England und so. In Deutschland heißt sie Der Morgen oder Nur Morgen. Und er flieht halt durch die Druckerei, kann dann noch ein paar, Gehilfen da umbringen in die
Presse
und Alarm. Presse reinschmeißen.
Der Alarm wird ja nicht durch ihn ausgelöst, sondern von Violin, die da versucht hat, auch irgendwie in dieses Büro reinzukommen. Und, ne?
Das ist auch so gut. Wie sie da einfach als Stahlträger runterläuft, sich abseilt, während er da gerade fett in der Schießerei ist. Hä?
Genau. Also eigentlich ist er nicht schuld, dass der Alarm ausgelöst wird, sondern eher sie. Und dann fliehen sie halt quasi jeder für sich aus diesem Gebäude raus. Er fährt wieder aus der Dachluke raus und sie halt. Ah, nee, Quatsch, gar nicht wahr. War das hier schon, wo die beide zusammenfliehen?
Nee, das kommt später.
Nein, später.
Jetzt fährt er mit seinem Wagen erstmal in dieses Parkhaus vom Atlantik.
Ah ja, genau.
Parkt auch sehr schlecht.
Ja, das also, habe ich mir aufgeschrieben. Was ist da los, Alter?
Er parkt.
Das ist so typisch, ne?
Ja, es ist so.
Dickes Auto, scheiße parken, Alter.
Es ist so werbefilmmäßig geparkt, dass man das Auto besser sehen kann. Wenn es in den Markierungen geparkt wäre, hätte der Winkel wahrscheinlich der Kamera nicht gepasst. So parkt. Da
kann man nicht erkennen, was das für ein Auto ist.
Und dann natürlich auch Maximum Security Modus hier irgendwie auf seinem Handy eingestellt.
Oh, ja.
Weil es kommen dann ja gleich wieder.
Habe ich gleich noch einen richtig fettes Manko. Machen wir jetzt mal weiter.
Das kommt mir, glaube ich, auch gerade in den Sinn.
Das ist richtig schlecht, aber gut.
Er kommt in sein Zimmer, Paris ist tot, wurde umgebracht und gleichzeitig, als er sie findet, läuft im Fernsehen schon der Fernsehbericht über den Tod von Paris Carver. Und daneben haben sie den britischen Geheimagenten James Bond gefunden. Und zack steht der Dr. Kaufmann hinter ihm. Der Scharfschütze, wo man sich die ganze Zeit so denkt, Leute, Typ, hast du doch so einen kleinen Silberblick irgendwie, ne? Das hindert ihn wahrscheinlich nicht daran, wirklich gut zu schießen. Aber er ist halt wirklich ein merkwürdiger Vogel.
Ja.
Währenddessen sehen wir unten, wie die Polizei ankommt. Mhm. Die deutsche Polizei, Ende der 90er, schön noch in grün mit senfgelben Hosen, wie wir sie kennen aus unserer Kindheit, nicht das schnieke Dunkelblau, was sie heutzutage haben.
Komm mit dem grün-weißen...
Mit der grün-weißen Minna, wie sie früher hieß. Ja, er kann sich allerdings des Doktors entledigen, weil sein Handy ja noch diesen Taser unten dran hat mit 28.000 Volt Schuss.
Die ganze Szenerie ist ja, dass quasi der Doktor will Bond ja erschießen. Kann er aber nicht, weil die anderen Lakaien ja das Auto nicht aufkriegen, wo dieser Kasten drin ist.
Richtig.
Das war ja der eigentliche Plan. So, von daher sagt der Kaufmann, der ist jetzt für sie ein bisschen blöd, aber sagen, machen Sie doch mal bitte das Auto auf. Und dann gibt er ihm ja das Handy und sagt, drücken Sie 3 Raute und dann, keine Ahnung, Enter. Und dann geht das. Aber da kommt dann der 25.000 Volt Haken raus und schockt ihn. Und somit kann er ja dem Kaufmann quasi überwältigen.
Überwältigen. Ab in sein Auto und dann kommt diese Auto-Action. Wir sehen alles, was das Auto kann in diesem Parkhaus. Es geht erstmal nach unten, wo denn die Pforte zu ist und den ganzen Weg, den wieder nach oben. Das Auto hat ja oben vorne noch diesen Drahtseilschneider.
Ja.
Raketen.
Auch sehr geil.
Ja.
Was ich nicht verstanden habe, es ist so zum Kotzen. Keine Ahnung. Vielleicht mag es daran liegen. Ich habe es mir so erklärt. Er hat ja dieses Auto auf voll maximale Sicherheit eingestellt, ja? Dass er, wenn er in diesem Auto drin ist, leider das nicht einschalten kann. Weil die haben da ja drauf geballert, noch und nöcher, und es ist nichts passiert, ja? Und jetzt auf dieser Fahrt, Flucht, geht das Auto dermaßen in den Arsch, ja? Überall fliegen die Kugeln rein, die Scheiben gehen kaputt. War ich nicht verstanden. Ja, habe ich mir jetzt quasi dann so erklärt, von wegen, okay, das war jetzt volle Sicherheitsstufe und jetzt da fährt, geht das nicht mehr, weil zu viel Batterieverbrauch.
Wahrscheinlich weiß nicht. Das Schutzschild ist abgebaut.
Ja, du, also Entschuldigung, aber das war irgendwie für mich ein Filmfehler.
Das ergibt überhaupt keinen Sinn.
Das macht, ja, die kommen da nicht rein, weil sie drauf schießen. Ich meine, das mit dem Elektroschock, wenn sie es anfassen, ist ja schön und gut, habe ich noch verstanden, ja. Aber dass sie dann wirklich drauf rumgeballert haben, die haben ja auf Scheibe, auf die ganze Karosserie draufgeschossen, da ist ja nichts passiert. Ich dachte so, cool, haben sie hier so einen zweiten Kit stehen oder was ja nicht schlecht ist, ne? Aber dann die ganze Szenerie im Parkhaus macht dann keinen Sinn mehr.
Stimmt.
Dass das Auto dann da Schaden nimmt.
Ja.
Es endet damit, dass er denn, nachdem er unten nicht rauskommt, komplett wieder hochfährt und das Auto vom Dach fliegen lässt, vorher aussteigt und das Ding natürlich in der Avis-Filiale landet.
Zurückgebracht. Ja, ganz fein.
Wir springen um, wir sind wieder bei Jack Wade. Hey Jimbo, schön mit seinem Hawaii-Hemd, Bond derweil mit seinem Marine-Uniform. Und sie wollen
nach dem Schiff suchen. Ja.
Nach dem Schiff suchen.
Genau.
Nachdem sie denn auch die neuen Daten, weil er gibt in diesen Dechiffriercomputer, diesem anderen Yogi da, der rechnet das um und sagt, eigentlich müsste die Devinger da sein. Bond macht den Halo-Jump. Wir haben dann wieder so eine Textort-Einblendung, wo wir sind. Da ist mir das aufgefallen. Jetzt, wo wir GoldenEye besprochen hatten, da hatten sie es auch schon. Ich dachte, das wäre bei dem Film hier das erste Mal, dass der Ort eingeblendet wird.
Mhm.
Halo Jump, also, keine Ahnung, was sagt doch, 7000 Meter freier Fall und dann bei 1000, ne, damit man den Radar entgeht, bei 1000 ziehen. Wann zieht er denn die Reißleine? Bei 100 Meter vor dem Meer oder was?
Ja, ja, so ungefähr sah das aus.
Ne, so, er wird ganz kurz abgebremst und lockt sich dann gleich aus seinem Fallschirm aus und landet im Wasser.
Er ist ja genau so, er sagt ja zu ihm, schneiden Sie die Seile direkt durch und geht da einfach raus. Also von daher, es hat alles, diese Szene hat komplett keinen Sinn gemacht.
Ja, vor allen Dingen dieser Satz, bitte schneiden sich die Seile durch, sonst ertrinken sie. Ne? Er hat doch schon komplett, der ist doch schon Sauerstoffgerät auf dem Rücken, Maske auf. Wie will er denn da noch ertrinken, selbst wenn er sich verheddert?
Ja, ist ja genauso. Ja, passen Sie auch auf, es haben schon genug Leute sich den Kopf an der Sauerstoffflasche angeschlagen.
Ja, das hätte ich ja noch, das ist ja noch okay.
Ja.
Aber das mit den Seile durchschneiden, obwohl er schon in einer kompletten Montur ist, wobei er überhaupt nicht ertrinken kann.
Ja. Das ergibt manchmal keinen Sinn einfach.
Er taucht runter, findet auch die Fregatte.
Ja.
Taucht da rein. Wo denn auch Wailin wieder auftaucht.
Natürlich.
Und sie sehen,
wie sie da hingekommen ist.
Ja, das ist eine verdammt gute Frage. Hat sie ihn verfolgt oder hat sie ihn GPS gab es damals schon? Ich weiß, also Ortungsgeräte gab es ja schon die ganze Zeit bei James Bond. Okay, kann vielleicht irgendwas sein, aber sie haben ja den Dechiffriercomputer, nicht die Chinesen. Ja. Woher soll sie das wissen? Naja, hat ihn vielleicht verfolgt.
Ja.
Who knows?
Oder vielleicht haben sie sich ja selber zusammengereimt.
Ja, irgendwie so. Sie sehen unten auf dem Schiff, es wurde eine Atomrakete entwendet und das Schiff bekommt Schlagseite, weil der Fels, auf dem es gestrandet ist, irgendwie bröckelt. Die Tür ist zu. Sie können natürlich im letzten Moment doch gerade noch aus dem Schiff entfliehen, tauchen auf und landen in den Händen von Stamper.
Natürlich.
Der zufällig mit dem Fischkutter gerade durch die Gegend cruist.
Also, ja.
Nee, ich glaube, das ist der Kutter, von dem sie da...
Wahrscheinlich. Weil sie ruft ihn ja an, hier sammelt uns ein, dann wird der Typ da auf dem Boot gleich von hinten abgeknallt, von Stamper. Es geht nach Saigon, ab nach Vietnam. Waren wir schon in Vietnam?
Nee. Im Scheiß Vietnam.
In Thailand waren wir, ne? Bei der Mann mit dem Golden Colt.
Vietnam waren wir noch nicht.
Ab nach Saigon. Wir sehen da gleich wieder ein Hochhaus.
Mache Liebe lang.
Das ist schon so lange her, ja. Full Metal Jacket. Passt auch wieder zu den Hochhäusern, wo Bonte noch meint, er baut ziemlich viele Hochhäuser in Phallusform.
Alter, vor allem dann dieses riesen Plakat von ihm an dem Gebäude, Alter.
Das zum Glück dort hängt.
Ja.
Sie kommen dann auf jeden Fall zu Kawa und er erzählt ihm das, denn Worte sind die neuen Waffen.
Ja. Genau.
The Empire will strike back.
Ja. Richtig. Oh, das ist eine tolle Schlagzeile. Nicht von mir, aber ist trotzdem toll.
Ja.
Und Stamper ist natürlich der Lehrling von Dr. Kaufmann und soll an James die Chakren, oder ich glaube auch an Weilin, Chakrenfolter durchführen. Er hat dafür so ein paar Instrumente. Es gibt 7 Chakrenzentren, die man einzeln isolieren kann, zum Beispiel die Genitalien. Hände wahrscheinlich auch oder Arme. Man kann alles einzeln isolieren und damit möglichst lange den Tod herauszögern bei maximalen Schmerzen. Was sagt er denn noch? Der Rekord von Dr. Kaufmann liegt bei 52 und ich verspreche, ihn zu brechen. Das ist auch wieder so ein, Alter, halt doch die Fresse, Alter.
Ja,
was ist das für ein dummer Satz wieder?
Mhm.
Dazu kommt's aber nicht.
Nein.
Weil es gibt gleich, wie können sie denn eigentlich fliehen? Also, war er nicht irgendwas mit seiner Uhr wieder oder so?
Boah. Da fragst du mich jetzt wieder was.
Ich weiß nicht, wie sie da raufkommen. Auf jeden Fall sind die beiden an Handschellen aneinander gekettet, was wichtig ist. Und springen dann vom Dach, halten sich an diesem Banner fest und zerreißen das Banner einmal in der Mitte. Wenn du dich. Das ist denn auch ganz schlecht. Wo sie denn an diesem Fenster. Das Fenster eintreten, ne? Die schwingen da einmal 2 Meter zurück, haben weder genug Schwung, noch sehen sie, dass da, also ist ja noch so eine Strebe in diesem Fenster. Das sind ja 2 einzelne Fenster. Normalerweise müssen sie mit den Handschellen ja an dieser Strebe festhängen.
Richtig.
Aber das passiert natürlich nicht.
Ja, das ist dann, da war es mal kurz aufgemacht und dann wieder zusammengeschnalzt.
Und dann kommt's, Motorradverfolgungsjagd mit angekettet und einem Hubschrauber, der das verfolgt und ohne Scheiß, das ist die beste Verfolgungsjagd bis jetzt von allen James-Bond-Filmen.
Definitiv.
Dieses alles, dieses ganze Setpiece, Verfolgungsjagd durch diese Gassen, über die Dächer, mit dem Hubschrauber, ich weiß gar nicht, wie sie das gemacht haben, mit dem Hubschrauber, der da in dieser engen Gasse und dann da alles abmäht. Keine Ahnung.
Ich habe eine Theorie. Und zwar ich habe versucht hinzugucken, ob man das sieht. Weil es ist so ähnlich gewesen wie diese eine Rakete, die mal durch das Lagerhaus geflogen ist, in weiß ich nicht, welchem Bond das war. Dass sie das auf.
Octopussy war es, glaube ich.
Ja, das. Genau. Meine Theorie ist, dass sie das auf irgendwas, diesen Helikopter so draufgesetzt haben, wo es einfach nur nach vorne gefahren ist. Weil man hat ja quasi die. Also speziell in einer Szene hat man es ja nicht gesehen. Dass da waren ja irgendwelche Leute vor oder so, die da die ganze Zeit weggerannt sind. Da hat man aber auch gemerkt, dass dieser Helikopter irgendwie so ein bisschen gewackelt hat, wenn er nach vorne gefahren ist. Also da muss schon irgendwas auf Reifen irgendwie nach vorne geschoben worden sein. Bei der anderen Szene ist halt, entweder hatten sie einen guten Piloten oder das Ding ist halt irgendwie über, weiß ich nicht, Seile irgendwie nach vorne geschoben worden.
Ja, irgendwas.
Auf jeden Fall haben sie das Ganze doch in Thailand gedreht. Die hatten eine Genehmigung für Saigon oder Ho Chi Minh Stadt, wie es heute heißt. Und wurde wieder zurückgezogen, die Genehmigung. Und dann haben sie in Thailand gedreht.
Okay.
Und tatsächlich haben sie da den Stunt gedreht, wie das Motorrad über den Hubschrauber springt.
Okay.
Ja, nicht schlecht.
Krass, also wirklich.
Ja.
Nachdem ich das vorhin gesehen habe, dachte ich mir, geil. Vor allen Dingen auch die Explosion, das ist ja wieder wie bei James Bond, Pierce Brosnan Bond, Action wird geballert. Es wird noch so ein Feuerwerks Laster in die Luft gesprengt. Also ja, sieht alles super Klischee. Geil aus. Ja, natürlich. Ja. Natürlich muss in Vietnam auf einer Straße steht da einfach so ein Firecracker Laster. Und dann wird es ein bisschen übergriffig. Die beiden duschen, denn nachdem sie irgendwie in so einem Brunnen gelandet Gott, sind ja. am Ende.
Ja. Ist das normal, dass man da auf der Straße duschen kann mit Klamotten an oder was? Ja, was ist denn das?
Aber er wanzt sich ran und wird von ihr aber ausgetrickst, indem sie ihre Handschelle ja. löst und ihn festkettet am Rohr. Er kann sich allerdings auch befreien. Latscht dann so ein bisschen ziellos irgendwie durch Saigon, während sie in ihr Versteck verschwindet und dort von irgendwelchen Handlangern von Carver angegriffen wird. Es gibt dann erstmal eine deftige Martial-Arts-Prügelei,
ja.
die auch richtig gut aussieht.
Ja, und das hat auch alles sie gemacht, ne?
Ja, im Vergleich vor allem zu Roger Moore in, da wo sie in dieser Kung-Fu-Schule sind, wo die anderen, die da Kung-Fu können sollen, scheiße aussahen. Hier sieht's ganz gut aus. Bond kommt dann allerdings dazu, um den letzten, der sie denn fertig machen hätte können mit einer Knifte, den kann er ausschalten. Und sie sind in ihrem Versteck, wo dann auch auf Knopfdruck erstmal irgendwelche Monitore hochfahren.
Ja, ja. Da zentral, Waffen, Alter.
Alles möglich.
Halt. Gadgets.
Ja. Ja, das ist auch ziemlich, das ist wieder so, diese Gadgets, die da so, ich sag mal, im Hintergrund so gezeigt werden, ne, so durch Unachtsamkeit und so.
Der Fächer.
Der Fächer, der Flammenwerfer und, ja, war schon irgendwie nett.
Ach, da kommt einer von links. Bup, zack, fliegt ein Koffer gegen ihn.
Genau, ja.
Oder die Uhr, ich kenne doch dieses Modell.
Ja, stimmt. Ja, und dann geht's schon ab zum Endkampf, zum Endfight. Ja. Sie wissen, dass haben dann rausgefunden, dass von den ganzen chinesischen Häfen, von denen das Stealth-Boot hätte kommen können, sind nur so und so viel halt in relativ unbewohntem Gebiet. Und am Ende kommen sie darauf, es kann nur in Ha Long Bay sein. Dort fahren sie noch hin und es kommt zum großen Endkampf auf dem Stealth-Katamaran.
Ja. Die wollen ja am Anfang erst eine Bombe da einfach nur anbringen und wieder abhauen, aber Marlene wird ja irgendwie durch eine Kamera irgendwie gefunden und wird dann quasi geschnappt. Und Bond täuscht seinen Tod ja vor, dass sich der Carver in Sicherheit wähnt.
Richtig. Und es steht wirklich kurz vor dem Dritten Weltkrieg. Die beiden konnten zwar vorher noch eine Message an beiden Geheimdienste abgeben hier. Da ist irgendein anderes Boot und deswegen probiert sie das ja in die Luft zu sprengen und diese Stealth-Dings zu durchbrechen, damit es ortbar ist. Das funktioniert dann nicht. Es gibt dann riesen Battle auf dem Schiff, Ballerei überall und letztendlich wird Elliot Carver von so einem Drill-Torpedo
einmal gedrillt.
Gedrillt. Sehr unblutig, aber sehr effektvoll trotzdem.
Ja. Ja, aber man kann sich schon vorstellen, dass das sehr blutig war.
Schade eigentlich, ne? Bei Lizenz zum Töten, dem Typ, der da in seiner Druckkammer aufgeplatzt wurde, wo die ganze Scheibe rot war, hätte man hier auch so, naja gut.
Klar,
der Film war...
Ja, guck mal, das Ding an der Sache ist ja, du musst überlegen, alleine der Typ, der in die Druckerpresse gefallen ist und dann dieses ganze Blut auf der Zeitung da noch gesehen hast, da hätten sie da jetzt auch ein bisschen Blut spritzen lassen.
Eigentlich schon, ne?
Es war ein bisschen schade, sagen wir es mal so, dass ein Antagonist so dahinscheidet, ohne irgendwelches Effektfeuerwerk. Nur ein bisschen Geschrei.
Ja, komm, dafür tritt der Handlanger dieses Mal aber spektakulär.
Oh ja, weil der bleibt dann dran. Stamper wird einfach der Fuß wird mit der Rakete eingeklemmt. Wird dann
in die Rakete wird noch schon schön noch ein bisschen Feuerwerk drin gemacht.
Richtig. Die beiden, er hatte ja vorher Weilin unter Wasser getaucht mit dieser Kette. Bond springt dann hinterher, gibt ihr den unter Wasser noch Luft, macht er natürlich gerne.
Übergriffig.
Nein, natürlich nicht, er rettet ihr das Leben. Aber die Musik unter Wasser, die war geil.
Ja.
Kann ich mich jetzt schon wieder nicht mehr dran erinnern.
Also, ich sag mal so, war bisher, glaube ich, bei keinem Bond vorher, dass man so die Idee hatte, dass die Musik so eine klassische Filmmusik ist, wie man. Du hast ja meistens James-Bond-Thema oder irgendwelche anderen Musikstücke, aber diesmal war das wirklich eins so, das klang nach richtiger Filmmusik, die auch noch eine gewisse Dramatik rübergebracht hat. Die ist mir sehr positiv aufgefallen. Ja, währenddessen, also Elliot ist tot, Stamper ist tot, diktiert M die Nachrichten für den nächsten Tag und diktiert schon den Nachruf von Elliot Carver. Er hat Selbstmord begangen und
seiner Yacht.
Und James Bond ist am Ende
auf dem Boot. Tunnelt auf dem Boot.
Nein, er war nicht auf dem Boot, er war auf Trümmern dieses Mal.
Ja, gut.
Yes. Es ist kein Boot.
Es ist ein Bootstrümmer, natürlich war es mal ein Boot.
Boot bleibt Boot, auch wenn es so ein Trümmer ist.
Na gut.
Der Film ist zu Ende und wir sehen noch eine Einblendung zum Gedenken an Albert Cubby Broccoli, den Produzenten der James-Bond-Reihe.
Ja, jetzt ist es ja seine Tochter, ne?
Genau, Barbara Broccoli. Ich gucke mal ganz kurz. Genau. Albert ist 96 gestorben. Und jetzt macht's Barbara. Barbara. Die hat produziert GoldenEye. Genau, ab GoldenEye alle James Bonds. Ja. Das war's. Einmal Bond, James Bond, ein Martini, drei Tunnel nur, unterschnittig. Einmal Übergriff, keine Karibik, kein Kartenspiel, Ende auf dem Boot natürlich, kein Schnee, wir hatten zwar dieses Mal und beim letzten Mal Schnee, aber keine richtige Schneeverfolgungsjagd auf Skiern, es war nur halt Schnee irgendwie in der Nähe.
Ja.
Und Q sagt, bringt das Auto wieder heile zurück, was uns zu einem Gesamtstatistikstand führt von Bond, James Bond, 17 Mal in 18 Filmen. Er hat es tatsächlich drei Filme nicht gesagt. Alle Sean Connery, da war es noch nicht so verbreitet. 13 Martinis, 74 Tunnel, uns fehlen noch 26 in 7 Filmen. Kann das mal schnell einer ausrechnen? 26, Moment, ich mache kurz den Taschenrechner an. 26. Hallo.
Hast du ihn?
26 durch 7. 3,7. Wenn er dem Schnitt treu bleibt, schafft das. Das ist jetzt die Frage.
Schafft er.
Dann haben wir 30 mal übergriffig, 6 mal Karibik, Rauchen bleibt bei 10, 11 mal Kartenspiel, 10 mal Ende auf dem Boot in 18 Filmen, also über dem Schnitt. Jedem zweiten Film ist das Ende auf dem Boot, meistens mit einem Tunnel verbunden. 5 mal Q-Sack bringt das Auto wieder heile zurück. Was wir jetzt natürlich nicht haben, sind euch Willemschreie aufgefallen.
Ja, ich glaube einer, aber ich kriege nicht mehr hin.
Das haben wir letztes Mal auch vergessen. Ich muss mir diese Compilation auf YouTube machen. Ich hab's ja erzählt, ich höre diesen Schreien nie. Klar höre ich immer Schreien, hab aber das nicht so im Ohr, dass es dann, Willem Schrei.
Ich glaube, das war, also jetzt gerade bei dem Film war es so mehr Richtung Ende, wo irgendwer ins Wasser gefallen ist.
Ich gucke mir die Compilation auf YouTube nochmal an.
Ja.
Ja. Wie gesagt, ich war äußerst positiv überrascht von dem Film.
Okay.
A, weil er diese Aktualität hat und weil auch die Action-Piece so gut passen. Auch auf dem, selbst am Boot, dieser Endkampf sieht irgendwie gut aus. Die Effekte sehen gut aus. Da ist nicht groß CGI oder so drin. Das ist wirklich, da explodieren noch Sachen.
Ja, ja.
Und dann halt diese Motorradverfolgungsjagd, die ist heutzutage immer noch geil. Also, wenn man so alte Verfolgungsjagden sieht, die erinnern nur an Octopussy mit dem Tennis-Match. Und dieser Quatsch und so.
Ja, das und war echt lächerlich, ist richtig.
Ist das hier schon richtig gut, aber wo packe ich den hin in meiner Liste? Er hat mir auf jeden Fall sehr viel besser gefallen als GoldenEye.
Den ich auf. Bei mir ist es eigentlich andersrum. Aber mach erstmal.
Ich überlege erstmal. GoldenEye hatte ich auch bei 10. Was haben wir da vor Leben und Sterben lassen? Besser Liebesgrüße aus Moskau. Man lebt nur zweimal, der hat mich auch so positiv überrascht. Denn dahinter auf, pack ihn auf die 8. Genau, ich pack ihn auf die 8. Bitte, der nächste kann.
Die 8. Ich pack ihn auf die 7.
Ja.
Sind wir gar nicht so weit auseinander. Also auf jeden Fall nicht besser als GoldenEye. Allein weil mich dieser Filmfehler, also mit diesem Auto da so gestört hat, dass es auf einmal kaputt zu machen geht, obwohl es am Anfang nicht ging. Das war schon irgendwie ein bisschen komisch. Und die Action-Szene da, wie du sagtest, da mit dem Motorrad, die hat mich jetzt auch nicht so aus den Socken gehauen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Unglaublich.
Tja. Hat mich irgendwie nicht so getriggert. Ja, 7.
Bernd.
Ja, ja. Nächste Frage, schwierige Frage. Ich würde ihn an die 4 setzen sogar.
What?
Ja. Ich mag die Brooklyn Bonds. Und auch die Action hier war, also ich fand das richtig geil. Das Auto fand ich extrem nice. Also das Ganze drumherum auch, wie gesagt, auch diese Aktualität, die sie ja jetzt wieder hat. Ne? Also, ja, das war schon so.
Ich bin wirklich gespannt auf den nächsten. Ich glaube, den habe ich von allen am wenigsten geguckt. Obwohl, ich glaube, Quantum Trost habe ich noch weniger geguckt. Aber World is Not Enough, den habe ich sehr selten geguckt. Den habe ich auch nicht groß Erinnerung.
Bei mir fängt das nachher bei den Craig-Dingern an. Weil die habe ich alle nur einmal gesehen von Craig.
Ich auch. Aber die sind irgendwie eingeschlagen bei mir. Ich weiß auch nicht. Ja. Wenn man es nur einmal geguckt hat. Vor allen Dingen einer hat richtig eingeschlagen. Und den Fall. Ja, okay. Aber da, wenn wir da sind.
Wenn wir da sind. Aber Craig wird's auch. 50-50. Zwischen gut und richtig beschissen. Aber da kommen wir denn dazu, wenn wir da sind. Auf Platz 18 sind wir jetzt schon. Der Mann mit dem goldenen Colt. Wird er diesen Platz noch die weiteren 7 Filme verteidigen?
Ich glaube ja.
Also ich habe noch einen Film, der noch dahinter kommt, aber ich glaube mindestens einen Film, der noch dahinter kommt.
Okay.
Aber ich glaube, der wird bei euch besser ab. Oder die werden beide bei euch besser sein.
Also bei mir ist er immer noch im Geheimdienst Ihrer Majestät auf dem letzten Platz, laut meiner Liste, ja.
Der bei uns beiden immer noch auf der 1 ist, Bernd. Das ist der größte Split, der am Ende wirklich. Das ist hier Nummer 1 und hoffe ich so auf Platz 25 am Ende.
Ja.
Kann das mal einer kurz ausrechnen? 1, 1 und 25 gibt einen Schnitt von Mittelwert 9. Wir gucken mal, ob er wirklich am Ende einen 9er bewertet. Das ist die Prognose hier am Wahlabend um 18 Uhr, 23:23 Uhr. Nein.
Wenn du es nicht doppelt gezählt hast.
Nein. Sind wir in Berlin oder was?
Ja, darauf wollte ich hinaus.
Also wirklich Amateure. Amateure.
Ja.
Kommen wir weiter. Auf Platz 17 Feuerball. Auf Platz 16 Im Angesicht des Todes der letzte Moorbond. Auf Platz 14 geteilt immer noch Diamantenfieber und Octopussy. Gucken, ob die auch noch auseinanderkommen. Auf Platz 13 in tödlicher Mission. Auf Platz 12 Dr. No. Auf einem geteilten 10. Platz Leben und Sterben lassen und man lebt nur zweimal. Auf Platz 9, Liebesgrüße aus Moskau. Auf der 8, Goldfinger. Auf der 7, Im Geheimdienst Ihrer Majestät, der jetzt, glaube ich, schon wieder einen Platz verloren hat. Seit letzter Folge.
Kommt dran.
Auf Platz 6, der aktuelle Film, Der Morgen stirbt nie, mit einem Schnitt von 6,33. Knapp davor, mit einem Schnitt von 6, auf dem geteilten 4. Platz, Der Spion, der mich liebte und GoldenEye. Auf der 3, Der Hauch des Todes. Auf der 2, Moonraker. Und auf der 1, Lizenz zum Töten.
Yay.
Achso, ich brauche jetzt ja gar nicht gucken in den Zeitplan. Es ist ja die gleiche Folge. Es bleibt Memento. Wann auch immer.
Es bleibt entweder
nächste Memento. Woche. Mal gucken, wie wir uns da irgendwie, wie wir das machen.
Ja. Gehen wir schon hin.
Sicher.
Somehow. Sicherlich.
Die nächste James Bond-Folge gibt es dementsprechend am 17.10. Die Welt ist nicht genug.
The world is not enough.
Schon mal Spoiler,
das also ist
eines der besten Bond-Songs.
Ja.
Muss ich sagen, ja.
Hier wird echt viel gespoilert, was unsere spätere Musikliste angeht.
Sag mal so, jetzt, ach nee, ich würde da wollte jetzt sagen, ab jetzt werden die Bond-Songs, sind jetzt alle gut. Aber ich hab Madonna vergessen.
Like a virgin.
Genau.
Das wäre doch mal ein Bond-Song.
Das wäre mal ein Bond-Song.
Das hätten sie aber beim ersten Teil bringen müssen, dann hätte der Text auch Sinn gemacht.
Noch 5 Minuten hätte der Text Sinn gemacht. Zack, das war's. Alles klar, machen wir einen Deckel drauf. Wir hören uns nächste Woche in irgendeiner Form wieder. Bis dann, adios.
Ja. Tschüss.
Tschüss.